ARD. ARD.
6,7 Milliarden Euro wurden alleine in Deutschland letztes Jahr mit dem Verkauf von Computer- und Videospielen erwirtschaftet. Für die meisten bringen die Games vor allem Spaß, manche aber geraten in eine Abhängigkeit. Darum geht's jetzt in Deep Doku. Ich bin Johannes Nichelmann. Computerspielsucht wird auch Gaming Disorder genannt und ist mittlerweile ein anerkanntes Krankheitsbild. Fast 1 Million Jugendliche gamen mehr als 3 Stunden pro Tag. Auch Florian Buschmann war betroffen. 3 Jahre lang war er süchtig. Heute unterstützt er andere Jugendliche darin, den Weg aus der Sucht zu finden. Wie hat er es daraus geschafft und wie gelingt es ihm, anderen Betroffenen zu helfen? Das erzählt euch jetzt Elisabeth Maria Weilenmann.
Ich habe so 2 Varianten meines Lebens gesehen. Ich habe so nach vorne geschaut, 10 Jahre in die Zukunft. Ich sitze immer noch zuckend am Rechner, habe so bunte Kopfhörer auf, die blinken vielleicht ganz lustig. Habe so aber trotzdem Kapuzenpulli an, alles ist dunkel und nur der Rechner leuchtet. So eine bunte Tastatur vielleicht noch, angefressene Pizza. All solche Dinge und habe mir gedacht, oh ja, das ist das Leben, was ich mir wünsche. Tatsächlich ja eigentlich nicht, ne? What's the cab status? Das habe ich mir vorher vorgelogen, dass das so das ist, was ich mir wünsche. Aber ich habe gleichzeitig so eine positive Version gesehen, wo ich gesehen habe, hey, das möchte ich erreichen, dort möchte ich hin, ich möchte Sport machen, ich möchte Menschen inspirieren. Ich möchte irgendwie Urlaube machen, ich möchte reisen, ich möchte eine coole Familie haben. Und mir ist klar geworden, das alles ist nicht vereinbar.
Florian Buschmann wurde 2001 geboren.
Tatsächlich ist es so geworden, dass in meinem 13., 14. Lebensjahr sehr, sehr viel in meinem Leben passiert ist.
Er ist ein Millennial. Ein Leben ohne Internet, ohne technische Endgeräte kennt er nicht.
Meine Eltern haben sich getrennt, mein Opa ist gestorben. Ich habe einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt, wo ich auch sehr lange in der Klinik war. Zudem habe ich Panikattacken bekommen und Missbrauch erlebt. Und das ist alles zusammengekommen, wo ich keinen Halt mehr in der echten Welt hatte.
Mit 13 Jahren schlittert er in eine Phase, die er später als sehr dunkel bezeichnen würde.
Das hat mir wie so den Boden unter den Füßen weggezogen und ich bin in diese virtuelle Welt abgerutscht, wodurch sich dann dieses Suchtverhalten einfach entwickelt hat. Es war ja wie so die Bedürfnisverschiebung aus der echten Welt in die virtuelle Welt, weil es eben in der echten Welt nicht erfüllt werden konnte.
Das Geschäft mit der Sucht floriert.
Zu Hause habe ich FIFA gespielt.
6,7 Milliarden Euro. So viel wurde 2023 in Deutschland mit dem Verkauf von Computer- und Videospielen erwirtschaftet.
Und dann bin ich auf Entdeckertour gegangen und habe mir immer neue Spiele aus einer Bibliothek damals noch ausgeliehen, auf einer DVD gebrannt, die man so, ja, wo man es noch richtig installieren musste. Und dann ging das weiter zu Online-Spielen, zu Die Stämme hieß das damals. Und dann ging es weiter eben bis zu einem Ego-Shooter.
Hey, can I join your squad?
Die weltweit umsatzstärksten Videospiele sind Minecraft, Grand Theft Auto und Tetris. Die am meisten gespielten Spiele sind Among Us, die Candy Crush Saga und Roblox.
Und dann auch solche Spiele, die nennen sich Echtzeitspiele, wo ich in Echtzeit irgendein Dorf aufbaue, wo ich also ständig dranbleiben muss. Und das war dann auch so ein Punkt, warum eine Sucht entstanden ist, weil man ständig dranbleiben musste, weil man ständig wieder was Neues entwickeln musste. Und wenn man was verpasst hat, hat man es halt verpasst, weil es ja in Echtzeit passiert ist, das Spiel. Das heißt, man musste immer dranbleiben, immer wieder was Neues aufbauen. Und so habe ich mir auch mitten in der Nacht Wecker gestellt. 3 Uhr, 23 Uhr, 22 Uhr. Manchmal waren es sogar 2, 3 Wecker die Nacht, wo ich dann geschaut habe, ah, meine Truppen haben gerade dieses Dorf überfallen. Jetzt muss ich gucken, wie ist das Ganze ausgegangen. Jetzt muss ich meine Truppen von A nach B schicken, um wieder einen guten Effekt auf meine Spielerposition eben zu haben.
Als Florian vor 10 Jahren eine sogenannte Gaming Disorder, eine Computerspielsucht entwickelte, war er einer von ca. 1,6 Millionen Deutschen.
Man ist ja mit den Gedanken die ganze Zeit online.
Die Zahl ist in den letzten 10 Jahren massiv gestiegen. Heute sind in etwa 5 Millionen Menschen deutschlandweit süchtig nach Gaming. Fast 1 Million Jugendliche gamet mehr als 3 Stunden pro Tag.
Das geht um die Geschichte. Und dass ich ständig darüber nachdenke, greift mich gerade jemand an, greift mich keiner an, bin ich in Gefahr, bin ich in Sicherheit, sind meine Bauarbeiter wieder frei, damit ich die wieder was Neues bauen lassen kann. Und das sind eben so Aspekte, auf die man achten sollte.
Jeder 12. Junge oder junge Mann zwischen 12 und 25 Jahren ist süchtig nach Computerspielen. Der Anteil der betroffenen Mädchen und jungen Frauen liegt mit 2,9% deutlich niedriger.
Ich habe zu der Zeit tatsächlich mit einem zusammengespielt, der die Welt so ein bisschen beherrscht hat, also einer, der allerbeste war dort und der auch ein unfassbar großes Zeitinvestment hatte.
Das zeigt der Report Game Over der Krankenkasse DAK Gesundheit und des Deutschen Zentrums für Suchtfragen.
Wir waren gut befreundet und wenn man so eine Freundschaft, Partnerschaft hat im Internet, dann muss man natürlich ähnlich viel rein investieren, damit man gleichwertig ist. Und so sind wir immer besser geworden gemeinsam und so ist dann auch das Zeitinvestment gestiegen und wir haben uns gegenseitig immer gepusht.
Seit dem 01.01.2022 ist die Sucht nach Gamen ein von der Weltgesundheitsorganisation WHO anerkanntes Krankheitsbild.
Wir haben uns nur online kennengelernt. Und wir haben uns nie in echt kennengelernt. Ich kannte niemanden von den Menschen, mit denen ich gespielt habe, wirklich real.
Sie liegt vor, wenn über den Zeitraum von 12 Monaten folgende Kriterien erfüllt sind.
Meine Eltern haben das natürlich klar, meine Eltern haben das reguliert.
Erstens Kontrollverlust über das Spielverhalten.
Doch ich hatte einen Kumpel, der hatte keine Regeln.
Zweitens wachsende Bedeutung des Spielens über andere Interessen und Aktivitäten hinaus.
Also war ich in der Woche mindestens 3-mal bei ihm und habe dann 6 Stunden gezockt. Und dort habe ich ein Verhalten gelernt, was so meine Eltern nie toleriert hätten.
Drittens, weiterspielen trotz negativer Konsequenzen.
Ich habe gelernt, 6 Stunden am Tag sind in Ordnung und ich habe begonnen, all die Sachen, die mir meine Eltern erlaubt haben oder nicht erlaubt haben, zu hinterfragen. Und habe dann gesagt, Mensch, wenn er das hat, will ich das auch haben. Und ich bin ja nicht blöd gewesen. Ich habe mir auf meinem kleinen iPod so Notizen gemacht, ganz viele Notizen. Habe mich dann mit meinen Eltern an den Tisch gesetzt und habe gesagt, so Mama, so Papa, jetzt müssen wir darüber reden, warum ich einen uneingeschränkten Zugang zum Computer brauche. Und ich habe etwa 20 Gründe gehabt, wo ich meine Eltern totdiskutiert habe. Dementsprechend habe ich einen komplett regelungsfreien Computer bekommen und habe mich dann eben dort durchgesetzt.
Die Untergruppe der intensiven, also pathologischen Nutzer, zockt pro Tag in etwa 5 Stunden.
Und dann hat sich das einfach entwickelt. Ich habe mir irgendwie immer mehr geholt, habe mich tatsächlich auch irgendwann mal in der Schule krank gemeldet, war bis zu 16 Stunden am Tag online und habe eigentlich so alles vernachlässigt.
Gehirne junger Menschen sind dabei noch nicht ausgereift und besonders sensibel.
Es war also der einzigste Lebensinhalt, den ich überhaupt noch hatte.
Beim Gamen wird in kleinen Dosen das Belohnungshormon Dopamin ausgeschüttet. Es hält den Spieler bei der Konsole. Es sei denn, er wird abgelenkt.
Ich hatte das große Glück, in meiner 9. Klasse einen Schüleraustausch nach Rumänien zu machen. Ich bin also mit einer Gruppe von Jugendlichen aus meiner Schule nach Rumänien gefahren und dort konnte ich natürlich keinen Computer mitnehmen. Und das Faszinierende war, ich war in Rumänien und ich hatte einen geringeren Drang. Erstens, es war ein ganz anderer Ort und wir waren ständig beschäftigt. Wir sind klettern gewesen, wir saßen am Lagerfeuer, wir sind auf so eine Pferdekutsche hinten drauf gesprungen, wo ältere Leute so Holz transportiert haben. Wir haben Basketball gespielt. Es waren so viele tolle Erlebnisse, wo ich dann gemerkt habe, boah Mensch, das Leben, das ist eigentlich was ganz anderes. Ich saß dann traurig im Zug auf der Heimfahrt und war mir bewusst, ich fahre jetzt wieder in dieses Loch rein. Mir war klar, ich werde jetzt nichts mehr anderes machen. In dem Moment kam ein Kumpel zu mir und meinte, du Florian, ich habe aufgehört zu zocken. Ich so, boah, nee, das kann ja nicht sein. Ich so, warum? Und er so, ja, ich brauche das alles nicht mehr. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich will jetzt Drohnen bauen. Ich will jetzt klettern gehen. Und ich nach außen so kommuniziert, boah, super, ich freue mich mega für dich. Ich mache das auch bald. Aber innen drin wusste ich, ich schaffe das nicht. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich begonnen, mich wie von außen zu beobachten. Ich habe gemerkt, dass ich das nicht kontrollieren kann. Ich habe gemerkt, dass ich das nicht hinkriege. Ich habe gemerkt, dass ich das nicht schaffe. Ich habe gemerkt, dass ich wie fremdgesteuert bin. Und es hat mir begonnen, weniger Spaß zu machen, weil ich es halt bemerkt habe. Aber das ging noch ziemlich lange so, weil das verändert sich ja nicht. Jede geschlossene Tür nach einem Streit mit meinem Vater hat dann aber dazu geführt, dass mehr bei mir ins Rollen gekommen ist. Es war ein langer Weg, so eine Sucht baut sich ja auf über Jahre. Es braucht auch ein Jahr, ein halbes Jahr, bis so diese Erkenntnis überhaupt durchsickert. Bis man dann wirklich auch eine Veränderungsmotivation hat. Und ausschlaggebender Punkt war dann eine Art Online-Workshop, wo ich teilgenommen habe, wo es um das Thema Selbstbewusstsein ging. Und dort wurde gesagt, wir müssen selbstbewusst sein, wir müssen lernen, Nein zu sagen, wir müssen eine gewisse Freiheit haben, uns selbst zu entscheiden in unserem Leben, was wir tun und was wir nicht tun wollen. Und wenn wir diese Freiheit verloren haben, dann sind wir Gefangener. In dem Moment hat es bei mir Klick gemacht und ich habe verstanden, ich bin Gefangener dieser virtuellen Welt. Und ich werde nie etwas in meinem Leben geschissen bekommen, wenn ich weiter so mache. Und ich verschenke ein ganzes Leben. Und in dem Moment ist mir klar geworden, ich stand schon so klar davor zu sterben. Und mir ist klar geworden, wir haben nur dieses eine Leben. Wir wissen nicht mal, ob wir morgen hier sitzen. Mir ist klar geworden, ich möchte wenigstens den einen Tag, wo ich weiß, oder die Sekunde, wo ich weiß, wo ich lebe noch, möchte ich mit vollem Herzblut leben. Und dafür habe ich mich entschieden. Ich habe mich entschieden, diese Freiheit, Nein zu sagen, wieder zu gewinnen und habe dann gesagt, ich gehe jetzt diesen Weg dort raus.
Florian erzählt mir seine Geschichte bei sich, zu Hause in Dresden. Wir sitzen an einem Tisch in seiner Wohnung. Er hat die Hände auf der Tischplatte abgestützt.
Als ich mich entschieden habe, alles zu verändern in meinem Leben, als ich diesen Weg aus dieser Sucht rausgegangen bin, habe ich mir vorgenommen, 30 Tage lang keinen Computer zu spielen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich zu einem Therapeuten.
Er ist gerade einmal 23 Jahre und wirkt wie eine alte Seele.
Es gab tatsächlich Tage, wo ich heulend in meinem Zimmer saß. Ich habe gezittert und dachte mir, was geht denn hier ab? Aber all das hat mich darin bestärkt, weiterzumachen, weil ich gemerkt habe, das ist genau der richtige Weg. Denn ich habe diese Freiheit verloren, Nein zu sagen. Ich kann nicht mehr Nein sagen. Ich kann nicht mehr Nein sagen zu diesen virtuellen Dingen. Ich kann nicht mehr Nein sagen und kann mich auf mein echtes Leben konzentrieren. Und ich habe mir gesagt, wenn ich das jetzt nicht verändere, wenn ich das jetzt nicht geschissen bekomme mit 16, 17 Jahren, dann werde ich es nie schaffen. Ich habe alle Spiele radikal deinstalliert. Und gleichzeitig habe ich dann angefangen, viel Sport zu machen. Ich habe einen Kalender gehabt, den ich abgehakt habe, jeden Tag. Und ich habe mich gefeiert am Abend, wenn ich es geschafft habe. Ich habe die Glücksgefühle, die ich in dieser Online-Welt hatte, auf die echte Welt transferiert. Ja, dass ich halt in der echten Welt Glücksgefühle hatte. Da habe ich gesagt, ich bin so gut, ich habe das geschafft, ich weitermachen. So, ich habe mich also selbst dafür gefeiert und selbst dafür motiviert. Gleichzeitig hat mir Sport so klare Struktur gegeben und auch Halt gegeben, wo ich dann quasi begonnen habe, weiterzugehen. Und dann habe ich das auch Menschen erzählt, auch meinen Eltern tatsächlich, meiner Mutter. Und die haben gesagt, boah, das ist so toll. Das ist so gut. Und das hat mich bestärkt, dort weiterzumachen.
Nach seinem Weg raus aus der Sucht will Florian anderen helfen.
Ich habe gesagt, irgendwie, ich möchte was tun in unserer Gesellschaft. Ich habe mich damals umgeschaut, das war noch weit vor Corona, und habe durch eine Studie bemerkt, das sind 465.000 Kinder und Jugendliche von einem kritischen oder krankhaften Verhalten betroffen. Und ich hab dadurch gemerkt, Mensch, ich bin nicht alleine, ich bin kein Einzelschicksal, sondern es geht ganz, ganz vielen Menschen genauso. Und ich habe dann gesagt, das kann es doch nicht sein. Hier wollen wir doch nicht stehen bleiben. Und außerdem wollte ich irgendwie meine eigene Geschichte nutzbar machen für andere Menschen. Dass andere Menschen einen Mehrwert daraus ziehen und vielleicht lernen, wie sie ihren Kindern besser helfen können.
Er schreibt das Buch AD Avatar, gründet die Initiative Offline-Helden und berichtet in Schulen von seinen Erfahrungen. Von wegen raus aus der Mediensucht.
Der Ball geht rum. Ihr sagt als allererstes euren Namen. Als zweites sagt ihr eine App oder ein Spiel, was ihr gerne nutzt, oder ein Programm. Und als drittes nennt ihr, warum ist es vielleicht wichtig, dass wir darüber sprechen? Was passieren dort vielleicht für Gefahren? Und dann kommen wir darüber ins Gespräch.
Wir sind in der Mittelschule am Seeweiher in Weißenburg in Bayern.
Soweit alles klar?
Der Name ist Programm.
Wer von euch mag anfangen?
Die Schule liegt direkt an einem malerischen Gewässer. Die 19.000 Einwohnerstadt wirkt wie aus dem Bilderbuch mit ihren alten Häusern und den vielen holprigen Steinstraßen. Weißenburg zählt, so lese ich, zu den beeindruckendsten Stadtkernen und Denkmalensembles der Region.
Ich bin Didur und ich finde, es ist halt wichtig, über Roblox zu sprechen, weil das ist ein Spiel, die für Kinder ist und da kann auch große Männer mitspielen und sowas. Und ich finde das wichtig, darüber zu sprechen, um vielleicht mehr Informationen zu geben.
Sehr schön, dann gib gerne mal weiter.
Also ich bin Lea und ich finde, man sollte über TikTok reden, weil auf TikTok gibt es viele gefährliche Challenges, wie zum Beispiel die Piloten-Challenge. Und dabei kann man sich auch umbringen mit, auch wenn viele das nur als Spaß sehen.
Also ich bin der Alexander und ich finde es wichtig, auch über Minecraft zu reden, weil dort kann es auch oft passieren, dass man beleidigt wird, einfach so. Es soll zwar angeblich ein jugendfreies Spiel sein, es ist, glaube ich, auch ab 6, aber trotzdem gibt es auch viele Mods und Leute, die wo...
Ja. Einfach viel Gewalt ist oder viel Sexualität ist, ja, genau richtig.
Oder Rechtsextremismus.
Oder Rechtsextremismus, genau richtig.
17 Icons von Apps oder Spielen klebt Florian an die Tafel, um über sie zu sprechen. Icons von Roblox, Minecraft, Amazon Prime, WhatsApp, Be Real, Candy Crush, Pinterest, Google, Snapchat, Netflix, Brawl Stars, Fortnite, GTA, Instagram, Spotify, Discord und Reddit.
Aber das Schöne ist wirklich, man kann Aha-Momente erzeugen. Ja, auch wenn wir unsere Geschichten erzählen in den Schulworkshops, dann erkennen sich die Schüler, die Schülerinnen erkennen sich dann wieder. Und viele verändern dann auch was. Ja, wir können nicht alle erreichen, aber das ist wirklich das Schöne. Wir brauchen diese aufklärerische Komponente. Ja, wir leben ja auch irgendwie, das ist ein Ding zwischen verschiedenen Generationen aktuell auch. Und das ist diese Schwelle, die wir erstmal überschreiten müssen.
350 Schulen mit über 10.000 Teilnehmenden erreicht die Initiative Offline-Helden im Jahr. Florian beschreibt Wege aus der Sucht, Möglichkeiten auszusteigen. Er selbst hatte keine Hilfe. Das ist außergewöhnlich.
Ich glaube, das hängt ganz klar mit meiner Biografie auch zusammen. Also ich bin mit 13, bin ich plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Und niemand wusste, warum. Ich war einfach weg. Und ich kann nicht mal rückblickend sagen, was passiert ist. Meine Eltern haben mir über 6 Wochen später erzählt, ich bin mit dem Fahrrad losgefahren, bin aber nicht mehr nach Hause gekommen. Dann hat man sachsenweit einen Suchbefehl herausgegeben. Die Polizei hat mich aber mehrere Stunden lang nicht gefunden. Ich weiß nichts davon und über ein halbes Jahr später habe ich die 2 Polizisten kennenlernen dürfen. 2 Polizisten, ohne die ich nicht hier säße, ohne die ich gar nicht leben würde, denen ich so dankbar bin. 2 Engel, 2 Helden, 2 Retter für mich. Und die beiden haben mir erzählt, über ein halbes Jahr später, sie haben den BMX-Park abgesucht, haben mich aber nicht gefunden. Und dann haben sie gesagt, wir haben noch ein zweites Mal geschaut. Und dann haben wir auch im hohen Gras nachgesehen. Und dort haben wir dich dann gefunden. Du lagst da, Beine ausgestreckt, Augen geschlossen, Fahrrad lag neben dir, dein Helm lag neben dir und deine Brille war abgesetzt. Wie als würdest du schlafen, aber wir haben versucht, mit dir zu reden, dich zu wecken, aber es hat nicht funktioniert. Du konntest deinen Namen sagen und du hast wie geschlafen. Man hat einen Drogentest gemacht, der war komplett negativ. Das heißt, es war naheliegend, dass ich einen Fahrradunfall hatte. Was wirklich war, weiß ich nicht. Das Erste, was ich aber wieder in meinem Leben mitbekomme, ist ein schwarzer Raum. Ein schwarzer Raum ohne Wände, ohne Decke, ohne Boden, ohne Fenster, ohne Türen. Alles war komplett schwarz und ich habe mich gefragt, lebe ich noch? Was ist passiert? Ich konnte mich an eine Taxifahrt von vor ein paar Tagen erinnern, aber mehr wusste ich nicht mehr. Und auch was war komisch, ich habe mich aus der Vogelperspektive beobachtet, wie ich dort unten sitze und über mein Leben nachdenke. Ich habe darüber nachgedacht, dass ich gerade mal 13 Jahre alt bin. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich überhaupt noch mal das Tageslicht sehe. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich jetzt sterbe und tot bin. Ich habe meine Eltern gesehen. Ich habe meine Klassenkameraden gesehen nochmal. Und dann saß ich wieder da und wusste nicht, was passiert. Und irgendwann mal habe ich dann eine Frage im Kopf gehabt, willst du leben? In dem Moment habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Und habe gesagt, ich möchte leben. In dem Moment bin ich aufgestanden und habe begonnen, gegen diese Schwärze zu boxen. Und nach über 6 Wochen Koma bin ich wieder aufgewacht. Normalerweise sagt man, 60% sterben sowieso. Und bei den anderen, die aufwachen, sind 99,99% so geschädigt für ihr Leben, querschnittsgelähmt, haben irgendwelche Einschränkungen, können sich an gar nichts erinnern, können nicht mehr sprechen. Ich bin aufgewacht und habe 4 Wochen Reha benötigt. Ich war das Wunder der gesamten Station.
Damals, zum Zeitpunkt des Unfalls, war Florian noch nicht süchtig nach Gamen. Diese Phase seines Lebens wird erst danach beginnen und 3 Jahre dauern. Der Weg aus der Sucht war hart, aber Florian hat ihn geschafft. Gerade deshalb wirkt er so überzeugend auf die Jugendlichen in seinen Workshops.
Passt auf, wir machen Folgendes. Ich habe jetzt hier eine Tabelle gemacht mit bis 2, bis 4, bis 6, bis 8 und bis 10 und mehr. Und das sind Stundenangaben, wie lange an einem normalen Schultag durchschnittlich diese Medien eben nutzen. Und ich würde euch bitten, wirklich vollkommen ehrlich zu sein. Schätzt euch mal ein, wie lange ihr pro Tag am Handy, Computer, Fernseher, Laptop, Tablet, an diesen ganzen technischen Geräten zusammen seid und macht mal einen Strich in der Tabelle darunter. Soweit alles klar? Es zählt alles dazu, Schulsachen zählen nicht dazu, Musik hören zählt auch nicht dazu, weil Musik hören nur, wenn du aktiv auf den Bildschirm schaust. Okay? Dann? Let's go.
Wir haben gestern über die Zeit am Bildschirm geredet und dann haben sie gemeint, während der Schulzeit sind so 4 Stunden und wenn dann Ferien sind und der Urlaub langweilig ist, dann sind es 8 Stunden. Aber ich glaube schon, dass sie während der Schulzeit auch auf ihre 6 Stunden tatsächlich kommen.
Tina Warneck, Lehrerin der Klasse 8EM der Mittelschule am Seeweier in Weißenburg, Bayern.
Und dann im Urlaub, je nachdem, sie haben gemeint, wenn er langweilig ist, dann sind es schon so 8-9 Stunden. Und wenn was geboten wird, dann wohl weniger. Aber ich glaube, dass sie trotzdem ständig am Handy sind.
Schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Wir haben hier bei bis 2 haben wir eine Person, bei bis 4 sind so die meisten von euch und einige sind noch bis 6. Was glaubt ihr, was ist unser Klassendurchschnitt? Was würdet ihr sagen? Wahrscheinlich schon so.
So 4, 5.
Ich glaube auch so 4, 5. Mach ich mal hin. 4 bis 5. Was glaubt ihr, welche Probleme, welche Folgen treten dadurch auf, dass wir am Tag so lang am Handy und am Computer sind? Beziehungsweise welche Folgen treten dadurch auf, dass wir nur noch so wenig Zeit für andere Dinge haben? Was fällt euch alles ein? Also erstmal, Schlaf wird nachhaltig schlechter dadurch, wenn ich am Handy und am Computer bin. Und also vor dem Einschlafen eben gerade auch. Und das hängt mit dem blauen Licht zusammen, habt ihr schon mal gehört? Vielleicht, ne? Unser Körper schüttet ein Hormon aus, wenn es dunkel ist, damit wir müde werden und einschlafen. Das passiert aber nur, wenn es dunkel ist. Und natürlich ist es nicht dunkel, wenn ich am Handy bin. Und auf der anderen Seite, wenn ich genau, was du gesagt hast, viele Videos sehe, dann ist unser Gehirn in Partystimmung. Es ist total viel los. Und jetzt will ich schlafen gehen und unser Gehirn ist weiter in Partystimmung. Dann muss unser Gehirn sich erstmal abkühlen, bis wir dann überhaupt müde werden und einschlafen. Okay, was fällt euch noch ein? Was für Folgen fallen euch noch ein?
Ab 3 Stunden Mediennutzung am Tag steigt das Risiko für psychische Erkrankungen um 50%.
Vernachlässigung, genau. Weniger Freunde vielleicht auch, ne? Was fällt euch noch ein?
Man kann halt nicht mehr ohne leben. Also egal, wo man ist, man denkt immer daran, dass man spielen will und so.
Depressive Symptome, Angstsymptome, ein erhöhtes Stresslevel, Defizite in der Emotionsregulation und ein niedrigeres Achtsamkeitslevel sind die wissenschaftlich nachgewiesenen Hauptsymptome riskanter und pathologischer NutzerInnen.
Sehr gut, das hatten wir auch schon das Thema heute. Wut und Aggression, genau.
Wir haben aktuell Kinder im Kindergarten, die nicht mehr spielen. Die sitzen nur noch da, passiv, können nicht mehr selbst aktiv werden, weil die es von zu Hause so gewohnt sind. Weil die immer bespaßt wurden mit einem Tablet, mit einem, ja, im Laufstall. Die können nicht mehr selbst aktiv werden, weil sie es gelernt haben, ihnen wird was gezeigt.
Fällt euch noch was ein? Ja, gerne. Keine Hobbys, genau.
Eltern von Kindern mit riskantem oder pathologischem Nutzungsverhalten haben häufiger das Gefühl, dass in der Familie nicht ausreichend über Probleme und Gefühle gesprochen wird. Und sie sind unzufriedener damit, wie Konflikte gelöst werden.
Noch was? Ja?
Weniger selbstbewusst oder so.
Genau, richtig. Und da kommen natürlich die beiden Sachen, die ich genannt hatte, zu tragen. Depressionen und Essstörungen auch. Absolut.
Inzwischen mit 8 Jahren haben die meisten Kinder ein Handy. Und 40% der Eltern, etwaige Schätzung, schränken das tatsächlich nicht mal mehr ein. Haben keine Bildschirmnutzungszeit. Und dann werden Spiele gespielt, wo ich mir denke, oh Mann, das sollte eigentlich nicht sein.
Jeder vierte bis fünfte Elternteil gibt an, sich Sorgen um die Mediennutzung seines Kindes zu machen und äußert Unsicherheiten und Unterstützungsbedarf in der Medienerziehung.
Und das hört sich vielleicht krass an, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Eltern diesen Herausforderungen nicht mehr gewachsen sind. Und dass wir aktuell eine passive und verlorene Generation heranzüchten.
Okay, super. Da haben wir echt viel gefunden. Also großen Respekt, haben wir gut gemacht. Wer von euch findet diese Folgen denn alle schon ziemlich schlimm? Wer würde das gerne in seinem Leben vermeiden? Ich glaube, da sind wir alle dabei, oder?
Es ist sehr ruhig in der Klasse, wenn Florian spricht. Er berichtet auch von seinem Unfall. Ein Mädchen wird danach die Hand heben und fragen, war das eine Nahtoderfahrung? Ja, das war sie, sagt Florian.
Es macht wirklich Spaß und wir sehen, dass es einen Einfluss hat. Es macht so Spaß, Kinder und Jugendliche zu bewegen. Wir haben unsere Grundschulprojekte, evaluieren wir aktuell. Und wir sehen, dass wir, durchschnittlich liegen Grundschüler, dritte, vierte Klasse bei 2 bis 3 Nutzungsstunden. Wir schaffen es, dass die Schüler danach nur noch 1,5 Stunden online sein wollen. Ja, und in anderen Klassen ist es dann wieder so, dort sind so 1,5 bis 2 Stunden Nutzungszeit. Wir schaffen es, dass sie nur noch 1 Stunde online sein wollen. Also wir schaffen einen signifikanten Unterschied. Und das ist so geil, weil dieses Leben haben wir ja nur einmal. Wir sollten nicht fremdbestimmt sein, sondern wir sollten entscheiden, okay, jetzt möchte ich mal Mario Kart spielen, jetzt möchte ich das echte Leben genießen. Und diese Balance muss da sein. Und dafür muss ein starkes Fundament gelegt werden. Und dieses starke Fundament müssen Eltern legen.
Alle Kinder bekommen am Ende des Vortrags eine Broschüre. Sie tragen darin ihre Ziele ein, was sie ändern möchten, wie viel sie ändern möchten.
Und mir hat mein Schüler gesagt, weißt du, Florian, du hast mit deinem Unternehmen, mit dem, was du machst, mit deiner Initiative, dann hast du genauso ein Aufbauspiel wie wir in der Online-Welt. Der Unterschied ist nur, in der Online-Welt, in dem Spiel, ein Knopf und es ist weg. Das Ding, was du machst, das schafft unglaublich viel. Und das war so eins der größten Komplimente. Und das ist tatsächlich eine Art Aufbauspiel. Es macht Spaß, Menschen zu begeistern, Menschen Lebenswillen, Menschen Mut zu geben, Menschen Kraft zu geben, Menschen eine andere Perspektive zu geben.
Es sorgt dafür, dass ihr so eine richtig coole und geile Kindheit habt, wo ihr tolle Erfahrungen sammelt, wo ihr euch gerne daran erinnert. Und vor allem, ihr seid eine Generation, wir haben große Probleme und große Herausforderungen. Ich meine, ich bin nur 9 Jahre älter als ihr. Also ich habe die Herausforderungen genauso wie ihr. Und auch ihr beiden habt die Herausforderungen. Aber wir haben so viele Herausforderungen, sei es Klima, sei es Energiekrise, sei es Kriege. Wir haben so viele Herausforderungen, wo es so viele Möglichkeiten gibt, wo wir helfen können. Und wir können uns irgendwie gar nicht leisten, uns in diese virtuelle Welt zurückzuziehen. Weil nur wenn wir wirklich hier sind, in dieser echten Welt, können wir wirklich was verändern und können dafür sorgen, dass unsere Welt weiterhin lebenswert bleibt. Sorgt dafür, dass ihr so eine richtig tolle und geile Kindheit habt. Und damit lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Tatsächlich ist es sehr oft so, dass es Songs gibt, dass es Lieder gibt, die einen durch bestimmte schwere Zeiten tragen. Und so war Erfolg ist kein Glück von Kontra K einer dieser Lieder, die mich immer motiviert haben, weiterzumachen, weiterzugehen. Und mir ist bei diesem Lied immer klar geworden, nichts kommt von nichts.
Da wo sie schreit, da musst du angreifen, in einen höheren Gang schalten. Und auch wenn der Rest dann aufgibt, heißt es festbeißen, dranbleiben, anspannen und standhalten. Glück nicht verwechseln mit Können, aber dein Können niemals anzweifeln. Nie genug, aber auch nie zu große Ziele. Mach die Luft in deiner Lunge zu Benzin für die Maschine.
Diese Geschichte erzählte euch Elisabeth Maria Wallenmann, die auch Regie geführt hat. Gesprochen hat Philippa Galli, Ton Bodo Pasternak und Redakteurin war Gabriela Hermer. Ihr seid auf der Suche nach mehr Geschichten und nach Gesprächen, die unter die Haut gehen, dann ist vielleicht Tabulos genau das Richtige für euch. Meine Kollegin Claudia Kamit spricht mit ihren Gästinnen über das Tabu, das ihr Leben bestimmt. Von Kinks über Gewalterfahrungen oder psychischen Erkrankungen. Es geht zum Beispiel um Lou, die schon mit 18 Hardcore-Pornos gedreht hat und dabei über ihre Grenzen ging. Das war nicht immer gut für sie. Heute hat sie daraus gelernt und hat sich eine selbstbestimmte Karriere im Porno-Business aufgebaut. Über diese und andere Tabus hört ihr bei Tabulos mit Claudia Kamit. Mit in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.